braucht keine große Anmoderation. Mein Gast hat seit 25 Jahren tierische Schmerzen, durchgewachte Nächte, nicht wissen, wie bewegen, kaum vorwärts kommen. Und doch strahlt sie so dermaßen Frieden und Ruhe aus. Es war für mich sehr bewegend, das Gespräch, und ich hoffe, euch geht's genauso.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Rheuma oder Gicht? Oder beides?
Gar nichts. Eigentlich,
gut,
ne? Also keine gesicherte Diagnose, also eher halt Rheuma. Rheuma ist eigentlich so die weitläufige Diagnose.
Ja. Wenn ich an Rheuma denke, denke ich an meine Oma. Die hatte Rheuma. Und da stelle ich mir jemanden vor, der sich am Rücken hält. Und dann, das ist so typisch schwäbisch, der hat Rheuma, weißt du?
Ja, genau.
Eine alte Dame mit über 75 und hat einen Stock. Du bist weder alt noch hast einen Stock. Aber du würdest wahrscheinlich auch oder gehst ab und zu gebeugt vor Schmerz, oder? Wie ist denn das?
Nee, eigentlich nicht. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Also das, was du jetzt beschreibst, das wahrscheinlich hat diese alte Dame gar keine Rheuma, sondern einfach, sie ist altersgebrechlich, sag mal so.
Sie hat wahrscheinlich. Sie hat ja auch die entsprechende Form, ne?
Genau, sie ist
dick und unbeweglich.
Genau. Wahrscheinlich Verschleiß einfach, ne? Also Arthrose und so weiter, ne? Das heißt halt. Und dann natürlich eine Wetterfühligkeit, die dazu kommt.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ganz genau, genau. Rheuma ist, sag mal, es gibt eigentlich kein Rheuma. Rheuma ist einfach eigentlich nur ein Symptom. Rheuma heißt fließend, ne, übersetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das aus dem Griechischen kommt oder so.
Mit Sicherheit.
Ist ein fließender Schmerz. Beschreibt einfach nur den Schmerz, mehr nicht. Und dann gibt es halt, heutzutage gibt es einfach diesen rheumatischen Formenkreis. Und das sind an die 300 Erkrankungen, die in diesen Formenkreis
300.
Ja, da reingehören, die man auch viele gar nicht so richtig halt diagnostizieren kann. Und ja, auch teilweise, viele Leute wissen gar nicht, was sie haben so richtig halt. Ne? Man versucht dann irgendwie zu behandeln, aber eigentlich, man geht davon aus, dass es ein Autoimmunprozess ist. Das heißt, dass der Körper Antikörper gegen sich selbst richtet und dementsprechend diese rheumatische Erkrankung, ne? Aber nicht Rheuma an sich, sondern diese Erkrankung halt auslöst. Die kann die Gelenke betreffen, die kann die Knochen betreffen, dann Weichteile, Organe angreifen auch teilweise, ne? Eigentlich so den ganzen Körper halt angreifen. Ne? Das ist der rheumatische Formenkreis dieser Erkrankung. Und dann gibt es natürlich so teilweise so auch Unterteilungen, nachdem, was es halt, was mehr betroffen ist oder so. Ne? Und das ist eine Erkrankung, die nicht nur in kleinem Alter kommt es auch, aber im Alter ist es meistens wirklich mal richtig altersbedingt. Ne? Aber eine richtige rheumatische Erkrankung, die kann da sogar im Jugendalter auftreten, sogar Kinder haben das auch. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schlimm für, gerade weil Kinder im Wachstum sind und dann so eine rheumatische Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung dazukommt, die, wenn man den gesamten Körper angreift und die Kinder im Wachstum sind, besonders schlimm.
Welche Symptome hast du?
Genau, bei mir fing es halt mit Gelenkssymptomen an. Das heißt,
Alter?
Genau, vor 25 Jahren. Was auch ganz, ganz häufig gibt, und das wird ausgelöst halt nach einer Geburt, ne, eine schwere Geburt, eventuell hoher Blutverlust, totaler Stress vorher, wir hatten einige Erkrankungen in der Familie, dann eine erschöpfende Schwangerschaft, starker Blutverlust. Der Körper erschöpft und richtet sich gegen sich, sozusagen. Also das ist jetzt ganz platt und ganz vereinfacht ausgedrückt.
Wie kann man sich das vorstellen? Dir geht es schlechter, es hilft nichts und du kannst den Kids ja nicht sagen, seid jetzt still.
Genau. Ja, meine Eltern wohnten in der Nähe natürlich und die haben irgendwie viel mitgeholfen dann auch. Ne? Mhm. Und mein Mann, also Frank, war dann natürlich auch da und der hat mich wirklich sehr, sehr stark unterstützt. Also ich muss echt sagen, also wir sind jetzt, also ich habe die Erkrankung jetzt 25 Jahre und das macht ja was mit der Familie, mit den Kindern, mit unserer Ehe auch.
Was macht das?
Ja, du bist ja so, du bist die Kranke in der Beziehung, ne? Mhm. Und du bist halt immer so der Ich habe mich immer dagegen gewehrt, das Opfer zu sein.
Gegen diesen Stempel des Krankseins, die Kranke zu sein.
Genau, es ist mir sehr schwer gefallen und ich habe immer dagegen angekämpft und ich habe gesagt, ich will trotzdem mein Alter schaffen, ich will arbeiten, ich will das und das machen, ich will das hinkriegen, alleine hinkriegen, ich möchte das auf jeden Fall, ne? Und mich sehr, sehr lange dagegen gewehrt, auch Hilfe anzunehmen und das zuzugeben, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr.
Das widerspricht sich ja im Prinzip die Symptome der Krankheit plus deine Eigenschaft, dass ich packe es und dieses schaffen wollen.
Ja, genau. Ich will das packen, aber mein Körper sagt nee.
Ja. Wer hat gewonnen?
Wer hat gewonnen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe viel, viel gelernt. Also die Erkrankung an sich ist nicht das Problem und auch nicht der Punkt für mein Leben. Ich muss echt sagen, halt, ich habe irgendwann mal mit Gott so eine Art Deal gehabt auch. Ne? Und da denke ich mir, da kam bei mir das Umdenken einfach. Ne? Die Krankheit ist nicht das Problem, sondern halt, wie gehe ich mit meinem Leben um? Wie gehe ich mit mir selber um? Mhm. Was ist mir wichtig halt in meinem Leben? Und ich weiß, ich hatte mir halt klar, im Laufe der ganzen Jahre sind meine Knochen sehr angegriffen, meine Gelenke angegriffen und so. Und es kam zum Brustbeinbruch, es kam zu Rippenbrüchen, wo ich echt richtig am Ende war, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, weil es eins zum anderen kam und ich kam überhaupt nicht mehr richtig hoch. Und wo ich dann einfach Gott gesagt habe, boah, das geht gar nicht, hör mal, das... wenn du mich nicht gesund machst, dann kann ich ja von einer Brücke springen. Also das geht nicht mehr. Ne? Genau, das war gerade auch in der Zeit, wo ich eine starke Nervenentzündung hatte im Bein und wirklich auch nicht schlafen konnte vor lauter Schmerzen. Dass ich musste höchst wirklich hochdosierte Medikamente nehmen und alles Mögliche. Und das war für mich einfach, das war so ein Wendepunkt, wo ich sagte, Gott, jetzt geht's nicht mehr. Ne? Ja. Und man hört sich vielleicht komisch an. Ich habe noch nie Gott so richtig deutlich gehört zu mir sprechen, aber da hatte ich so den Eindruck, er sagte, was machst du dann, wenn ich dich gesund mache? Wie sieht dein Leben dann aus? Und dann habe ich überlegt, halt, was wäre, wenn ich jetzt gesund wäre? Was würde ich jetzt ändern? Wie würde mein Leben dann verlaufen? Und da habe ich nur gedacht, wahrscheinlich... Also ich arbeite sehr gerne, ne, als Hebamme, das ist natürlich mein Traumjob, das ist für mich wirklich toll. Ich arbeite da sehr gerne, ich würde da richtig aufgehen. Ich bin gerne mit meinen Kindern zusammen und das ist schon, ich glaube schon, ich bin so vom Typ her, denke ich mir, dass ich richtig aufgehen würde in meinen ganzen Aktivitäten und so. Ne? Und dann hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir sagte, stell dir vor, du bist gesund, aber du verlierst mich aus den Augen. Oder... Du kannst dir aussuchen, du bleibst krank, ich trage dich dahin durch, aber ich bin immer bei dir. Und ja, das war ein richtig Kampf, muss ich echt sagen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war ein Wahnsinnskampf gewesen. Ne? Und wenn er dir sagt, du kannst wählen.
Und, kamst du dir so vor, als ob Gott sagt, zwei Möglichkeiten, du kannst gesund werden.
Ja, ich hatte das. Das Gefühl hatte ich. Ich hatte echt das Gefühl, also Gott sagte zu mir, du kannst gesund werden, aber wahrscheinlich verlierst du mich aus den Augen. Oder du bleibst so, wie du bist, mit allen Schwächen, mit allen Stolpersteinen, die du jetzt durch die Krankheit hast.
Schmerzen,
ist ja fast nonstop, man kann sagen 25 lang Schmerzen, fast immer.
25 Jahre lang genau. Schmerzen.
Genau. Oder ich trage dich dahin durch und ich bin immer bei dir. Und für mich kam dann halt dieser Vers nochmal aus dem Psalmen nochmal so in Erinnerung, halt, wo der David auch sagt, halt, ich möchte in deinen Vorhöfen immer bleiben. Mhm. Und ich sagte, und dabei musste ich mich echt durchringen, zu sagen, Gott, ich will das nicht. Also ich will nicht ohne dich. Mhm. Und ich möchte einfach eigentlich lieber ganz nah bei dir sein. Und ab dann merkte ich einfach, meine Gelenke blieben genauso schlimm wie vorher. Ne? Und die Schwellungen blieben und ich fühlte mich natürlich auch nicht gesund. Und ein Rippenbruch nach dem anderen kam dazu. Aber ich hatte den Frieden. Ich hatte Ruhe. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss kämpfen. die Kämpfe kommen natürlich trotzdem immer wieder. Das ist nicht so, das ist so halt. Ab dann ging es super alles. Ne? Das
ab kann dann ich nicht ertrage sagen. Ich den Schmerz lächelnd.
Genau, das kann mein Mann ein Lied singen draus. Dann irgendwie frustriert im Bett liege oder heule oder und so weiter. Ne? Diese Phasen gibt es immer wieder. Ne?
Der war Gott wichtiger.
Ja, genau. Das war mir absolut, ich merke auch jetzt noch, wenn ich so zurückdenke, sage ich mir, wow, das war auch ein Wendepunkt auch in meiner Beziehung zu Gott, glaube ich auch. Ne? Seitdem ist es für mich so, die Nähe zu Gott ist mir wirklich so, so wichtig, wirklich ganz nah bei ihm zu sein.
Wie lange hat dieser Kampf gebraucht?
Ja, ich lag ja da mit dem Brustbein, ich hatte mir das Brustbein ja gebrochen und dann noch eine Rippe dazu und das war schon echt schmerzhaft. Also ich lag da bestimmt ein paar Wochen zu Hause und ja, ich denke mir, so ein paar Wochen hat es gedauert.
Gott ist ja jetzt nicht einer, der dir sagt, ich heile dich und du fliegst durch dein Leben schmerzfrei. Hat sich da deine Beziehung zu Gott verändert? Weil du auf einmal in diesem Dilemma, sage ich jetzt, standest. Mhm. Ich könnte gesund werden und verlöre deinen Gott aus den Augen. Oder hattest du nicht noch den Wunsch, dass es einen dritten Weg gibt, sowohl als auch?
Nee, also in dem Moment überhaupt nicht. Das war wirklich nur diese zwei Optionen. Ich merke klar, jetzt ist es ja auch schon einige Jahre her. Ich würde sagen, das war vielleicht vor 10 Jahren oder so. Ne? Ich kann mich jetzt, ich weiß nicht den Zeitpunkt, ne? Ist ja egal. So genau, und im Laufe der letzten Jahre und so weiter gab es immer wieder Situationen, wo ich sagte, hey Gott, also du könntest da wirklich mal was tun oder so, ne? Aber ich muss sagen, seit einem Jahr geht es mir sehr gut. Also was heißt sehr gut? Ne? Mir geht es gut. Ich habe keine Schwellungen, keine Entzündungen in Gelenken. Ich kann wandern, ich kann mich bewegen. Klar, ich habe immer wieder Schmerzen. Das heißt halt, es gibt keinen Tag, wo ich keine Schmerzen habe. Ne? Aber ich kann trotzdem, ich kann gehen, ich kann wandern. Ich kann mich bewegen und ich muss nicht überlegen, zum Beispiel vorher war das so halt, wenn ich irgendwie in die Stadt gefahren bin, irgendwie was erledigen oder so, ne, habe ich überlegt, wo kann ich parken, so dass ich nicht so lange laufen muss, weil mir die Füße dann oder die Knie dann so wehtun. Und jetzt genieße ich das sogar, weit weg zu parken, damit ich halt längere Strecke gehen kann. Ne? Und da merke ich einfach, ich habe mich damals für Gott entschieden, für seine Nähe. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, sehe ich einfach halt, dass Gott an mir wirklich wirkt und ja, was an mir tut. Und das heißt halt, er tut meinem Körper gut. Und meinem Körper geht's besser. Ich habe nicht mehr so diese Entzündungen mehr. Ne? Ich kann mich bewegen und muss nicht so viele Schmerzmittel nehmen und brauche eigentlich, sagen wir halt, keine schulmedizinische Therapie mehr. Und das ist einfach, merke ich, einfach faszinierend. Gott, ich habe mich damals für ihn entschieden, aber er hat mir jetzt im Laufe der ganzen Zeit auch die Gesundheit gegeben.
Und die Verbesserung der Gesundheit.
Verbesserung, ne? Ich bin ja nicht gesund, sag mal so, ne? Aber so eine große Verbesserung, dass ich nicht mehr überlegen muss, halt, okay, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
Hast du einen Schwerbehindertenausweis?
Nee, ich habe da echt Scheu vor, weil ich kann ja laufen, ich kann mich ja bewegen.
Das wäre nochmal ein Abschied an das Selbstständigsein, an das Selbstbestimmtsein. Ich parke mein Fahrzeug bewusst 300 Meter weiter.
Ja, genau.
Klar könnte man sagen, das ist super, hat es ja einen Parkplatz, kann ich reinfahren, drauffahren. Mhm. Aber es ist ja auch mit Scham verbunden.
Ganz genau. Für mich wird das mit diesem Behindertenausweis auch nochmal eine Resignation, glaube ich. So halt, ne, so jetzt, ja, du brauchst es, ne, und ich gebe auf, glaube ich. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, aber irgendwie, ich habe mich immer dagegen gewehrt, sowas zu beantragen. Aber ich meine auch, dass ich das auch jetzt irgendwie nicht brauche.
Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe. Genau. Ne? Es zu brauchen und es zu beantragen.
Ja.
Das ist ja eine große Auseinandersetzung, die da stattfindet.
Ganz genau.
Ich gestehe mir ein, ich resigniere, ich kann nicht mehr anders, jetzt ist es soweit.
Ja, genau. Mhm.
Was ja im Prinzip nicht tragisch ist. Mhm. Und doch verabschiedet man sich von einem Stück Freiheit.
Ja, genau. Mhm. Das ist ja genauso auch zuzugeben, halt, dass man bestimmte Sachen nicht machen kann. Ich kann zum Beispiel halt schwer putzen halt, ne, weil meine Handgelenke auch sehr betroffen sind. Ne? Das heißt halt, ich habe keine Kraft in den Händen und so bestimmte, zum Beispiel putzen, sauber machen und so weiter, fällt mir schwer. Und das ist einfach zu sagen, okay, ich kann das nicht machen, also muss es jemand anders machen. Soweit muss ich auch erstmal kommen. Und das fing auch damals mit dieser Entscheidung zusammen, wo ich sagte, okay Gott, du heilst mich nicht, aber du bist mir nah. Du hast gesagt, dass du da bist, dass du mich durchträgst. Aber dann muss ich auch anfangen zuzugeben, ich kann nicht. Das ist total gemein.
Es ist ja nicht nur ein schnelles Ja.
Nee, ganz genau. Das hat was mit Stolz zu tun, auch ne? So zuzugeben halt, hey, ich kann nicht. Ne? Und dann, klar, und das auch vor Leuten zu bekennen einfach, ne? Dann kommt natürlich ganz oft so halt, ne, so, ach ja, du hast Rheuma, Mensch, das haben doch nur alte Leute, warum hast du Rheuma? Fahr doch nach Spanien oder mach dieses oder ja, jenes.
Ja, das ist warm, liegst im Sand, da hilft es.
Genau, das sage ich ja, Quatsch. Ja. Für mich ist Schnee besser oder eiskaltes Wasser.
Wie gehst du mit um? Was denken die Leute?
Also so jetzt muss ich echt sagen, es ist okay. Mich nervt das schon manchmal halt diese ganzen Tipps, die die Leute dann geben, halt ne, fahren nach Spanien oder sowas, ne. Aber ansonsten komme ich damit eigentlich, finde ich sehr gut. Klar, ich kann es einfach auch dann. Ich kann jetzt sehr sehr gut einfach auch Nein sagen, wenn ich bestimmte Sachen nicht kann. Dann ist es so.
Und
wenn die Leute
lernen,
das nicht verstehen, ne? Dann ist es auch nicht schlimm. Das macht mir jetzt nichts.
Hast du diese Entscheidung vor circa 10 Jahren? Schon bereut?
Nein, niemals. Ich habe jetzt als Vorbereitung auf dieses Gespräch mit uns mal überlegt, was ich dazu sagen könnte, halt, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Ne? Nein, das gehört zu meinem Leben dazu. Und ich habe, glaube ich, Gott noch nie, wahrscheinlich hätte ich Gott so gar nicht, kann man nicht sagen, Gott findet immer Wege, um mir zu begegnen. Aber ich habe Gott so intensiv kennengelernt in der ganzen Zeit. Und ich denke mir, dass ich so eine intensive Beziehung zu ihm habe, wahrscheinlich durch meine Schwäche. Ne? Es gibt so Zeiten, gerade auch nachts, dass ich oft Schmerzen habe, ne? Und dann nicht schlafen kann und so weiter. Ne? Und dann habe ich einfach wirklich nur die Wahl, dann wirklich zu Gott zu kommen. Ne? Und dann bete ich oft wirklich teilweise wirklich monoton die ganze Zeit durch. Ne? Ich kann nicht, Jesus kann, ich kann nicht, Jesus kann die ganze Zeit. Und das erlebe ich dann auch einfach. Er trägt mich da echt hindurch. Wenn ich gesund wäre, würde ich das, glaube ich, nicht so erleben. Trotzdem wünsche ich das keinem, das so zu erleben. Ne? Aber Gott hat mir einfach durch diese Abhängigkeit von ihm, ne, so viel geschenkt. Und ich durfte so viel erleben auch. Und ich merke, nachdem ich jetzt freier bin, darüber auch zu reden und auch zuzugeben, hey, ich habe Beschränkungen oder meine Hände, die sind nicht schön. Und gerade in meinem Beruf sind meine Hände ja total wichtig. Und mir fällt das manchmal super schwer, meine Hände zu zeigen, weil die so knubbelig sind und so. Ne? Und aber dann dazu zu stehen, zu sagen, so ist es. Und wenn ich gefragt werde, kann ich einfach erzählen, ja, das gehört zu mir, so bin ich. Und Gott gebraucht mich einfach so, wie ich bin. Mit meinen knubbeligen Händen. Und das ist einfach, da merke ich immer wieder halt, das ist ein total guter Ansatzpunkt halt, um wirklich mit Leuten über Gott zu reden, ihnen zu erzählen und auch teilweise auch wirklich auch an Anstöße zu geben, halt auf, über ihre Schwierigkeiten dann halt nachzudenken.
Wenn du dann so Schmerznächte hast, machst du das Licht an und
oder? Nee, ich bleib immer liegen. Ich stehe nie auf. Also es ist super selten, dass ich aufstehe. Bleib immer liegen und versuche wirklich, sag mal jetzt eigentlich, versuche immer wirklich so mit Gott zu reden. Dann, ne? Oft ist es wirklich nur dieses halt, ich kann nicht mehr, weil Jesus kann. Ich kann nicht mehr, weil Jesus kann. Das ist für mich wirklich so, ja, das ist mein Gebet dann. Ne?
Wie geht deine Familie damit um, dass ihre Mutter oder die Frau so Schmerzen hat und andererseits so klar sich an Gott festhält?
Ja, da müsstest du die wahrscheinlich fragen, ne?
Ich frag dich.
Ja, ich,
also, aus deiner Sicht.
Genau, es ist für mich schon schwierig, das auszuhalten, dass, klar, damals zum Beispiel halt, Steffen war geboren, er war dann ein Jahr alt, wo es so richtig losging, ne? Dass ich den Kindern, sag mal so, ja, nicht diese Power-Mutter sein konnte, wie ich mir das gern gewünscht hätte, ne? Wie ich das wollte, ne? Ich weiß nicht, ob sie es vermisst haben oder so, ne? Aber ich hätte gerne mehr was gemacht, getobt oder sonst irgendwas und so, ne? Und andererseits, ein paar Jahre später, schon in der Krankheit, ist die Sandra geboren. Aber das war das Tolle, das habe ich wirklich sehr positiv erlebt, wo die Sandra dann da war als Baby. Ich war einfach eingeschränkt von Händen her, von den Beinen her. Das heißt, ich saß mit ihr oft auf dem Boden und sie ist gekrabbelt oder hat sich bewegt und ich hatte einfach Zeit. Ich war einfach da. Und das habe ich als sehr positiv erlebt, ne? Klar, als sie dann größer waren, halt fehlte mir schon einfach diese Power oft für die Kinder. Ne? Und das tut mir echt leid, ne? Weil ich mir das anders gewünscht hätte oft. Ne? Andererseits merke ich einfach halt, ich bin viel freier geworden auch im Erzählen, was ich mit Gott erlebe. Das war ich früher nicht. Und das erzähle ich meinen Kindern, egal wem. Da bin ich auch sehr, sehr offen. Das ist mir auch ganz wichtig. Gott ist einfach mein Mittelpunkt und das kriegen meine Kinder mit, ob sie wollen oder nicht. Jetzt sind sie alle erwachsen und das gehört einfach dazu.
Wie hast du Gott kennengelernt? Also du sagst ja, ich lebe mit Gott und ich mache einen Deal und das ist ja fast wie weg.
Ja, mein Mann sagt immer, du bist mit Gott auf du und du. Stimmt, muss ich echt sagen. Für mich ist Gott wirklich ein großer, souveräner Gott, der wirklich, sag mal, den mich mit Ehrfurcht begegnen möchte und immer wieder. Ich stelle mir das auch mal richtig auch vor, so wie ich Gott begegne, ne, vor seinem Thron, vor diesem großen, allmächtigen Gott. Besonders intensiv habe ich das erlebt, als ich in den Bergen wandern war. Ich war allein in den Bergen wandern während meiner Reha-Zeit und da war ich allein auf den Bergen oben und da habe ich das nochmal wirklich, diese Größe und die Souveränität Gottes kennengelernt. Es ist nicht nur der Vater, der liebende Vater, sondern der absolut große, allmächtige Gott. Andererseits ist das für mich wirklich auch ein Vater, der für mich sorgt und der wirklich, sag mal, der sich um jede Kleinigkeit von mir kümmert, dem meine Schmerzen wirklich auch zu schaffen machen, der wirklich auch Mitleid mit mir hat. Aber der weiß halt, wie so ein Vater weiß, okay, das Kind muss da durch, damit es halt noch mehr, noch was Schöneres erleben kann. Und so fühle ich das auch, ne, dass er sagt, okay, das ist schlimm jetzt für dich, aber ich habe für dich so viel bereit, ich habe für dich so eine große Fülle, genau, und Fülle, das ist auch nochmal ein Wort, das mich begleitet durch meine ganze Krankheit. Ne? Das sagt auch mein Mann immer, du wolltest ja immer die Fülle. Das stimmt, das ist etwas, was ich Gott gesagt habe.
Fülle nicht im Verständnis von viel Geld
und Nein, Besitz, überhaupt nicht, genau.
Sondern
die Fülle ist, damals bei dem Deal war das so halt, ne? Das ist dieses, ich wollte die Fülle in ihm haben. Ich wollte die Fülle im Glauben haben. Ich wollte nicht einfach so ein Christ sein, der im Gottesdienst geht, der ab und zu betet, der ein bisschen halt Anbetungslieder singt oder so, sondern ich wollte wirklich halt das, was Gott in seinem Wort verspricht, ne? Es werden Ströme lebendiges Wassers von dir fließen. Ich gebe dir die Fülle an Leben, ne? Also nicht materiell, sondern halt die Fülle an Leben. Und das wollte ich. Und das war halt mein Wunsch. Und jetzt im Laufe der ganzen Jahrzehnte merkt man natürlich auch, diese Fülle ist natürlich nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Sondern halt, oft ist es so, dass vor der Fülle erstmal ein großes Tief steht. Und genau, das erlebe ich ganz oft. Aber ich weiß, dass Gott mich füllt mit allem, was ich brauche. Jeden Tag neu. Und es gibt auch immer wieder Zeiten, wo es nicht so aussieht. Und wo ich denke, boah, ich bin absolut leer, es ist gar nichts da. Aber ich weiß, weil er es mir versprochen hat. Er hat gesagt halt, ich habe mich für ihn entschieden und für seinen Weg entschieden. Und er sagt ja, trachte zuerst nach deinem Reich. Und das habe ich gemacht in dem Moment. Und dann werde ich dir alles geben, was du brauchst. Und noch mehr. Und ich muss immer wieder sagen, halt die ganzen Krisen, die wir im letzten, auch als Familie in den letzten Jahren erlebt haben, stressige Zeiten, schwierige Zeiten und so, ne, wo ich immer wieder sagen muss, boah, und trotzdem, wir sind so gesegnet und wir haben so viel erlebt mit Gott und Gott hat so viel Segen ausgeschüttet auf uns. Mehr kann man nicht.
Du sprachst von Gott als dem Vater. der Bibel steht ja auch, dass Gott ein guter Vater ist und der mit seinen Kindern mitleidet und mitempfindet. Könntest du dir vorstellen, dass Gott, als du ihm die Antwort gabst, geweint hat?
Ja, kann mir vorstellen. Dass wir, also genauso wie ich natürlich auch, ne? Das war schon für mich ein sehr bewegender Moment, einfach wo ich echt, das ist eine Kapitulation. Okay. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, dass er immer wieder mit mir weint, wenn ich einfach am Ende bin, wo ich einfach nicht weiß, ja, wie ich das einfach schaffen soll, dass er das immer wieder, ja, also ich kenne diesen mitleidigen Gott oder mitleidigen Vater, ne? Der Ausschau hält nach mir und der mit mir weint, auf jeden Fall. Oder Jesus auch. Jesus ist für mich, das ist mein Freund, mein Bruder. Das ist auch so, wenn ich jetzt in der Bibel lese und lese halt, wie er Mitleid hatte mit den Kranken und so. Ne? Manchmal ärgere ich mich darüber und sage, boah, mit denen hast du Mitleid und was ist mit mir?
Mit dir, ne?
Ganz genau. Aber da muss ich immer wieder halt zurückrudern und sagen, okay, sorry, Jesus, ich weiß, dass du genauso, ich weiß es.
Du zitierst ja auch einige Aussagen aus der Bibel. Dann gehört die Bibel ja auch zu deiner, ich sag's mal, ist ein Gebrauchsgegenstand.
Genau.
Du sitzt hin und öffnest die Bibel und es ist nicht nur ein Buch, über das sprechen wir nachher noch, sondern es ist mehr. Was ist die Bibel denn für dich?
Also die Bibel ist das Wort Gottes, auf jeden Fall durch die Bibel spricht Gott zu mir. Er spricht auch anders natürlich, ne? Aber in der Bibel, ich kann das immer wieder nachlesen, wenn ich Zweifel habe oder Probleme habe oder so. Und ich höre ihn nicht oder ich fühle ihn nicht. Das ist ja so, Gefühle sind ja nicht immer richtig, ne? Man kann ja wirklich mal, teilweise fühle ich mich sehr weit von Gott entfernt, ne? Und da muss ich einfach drin lesen. Das ist wie, ja, wie so ein Brief von Gott einfach, ne? Ich muss da mal wieder nachlesen. Und bestimmte Passagen, wenn wir die durchlesen und mir sagen, das steht geschrieben, das hat er gesagt. Ich nehme es ernst. Ne? Und dann ist das, finde ich, auch eine Richtschnur. Und in vielen Situationen einfach halt, wo ich sage halt, okay, ich finde es faszinierend halt, dass die Bibel wirklich für, ich würde schon sagen, es ist fast für alle Situationen des Lebens, dass da etwas drinsteht, wo du halt eine Hilfe bekommen kannst. Ne? Mhm. So halt, wie kannst du handeln und so, ne? Und daher ist die Bibel für mich etwas, was ich ja eigentlich jeden Tag brauche. Ich brauche es. Es ist nicht nur so einfach halt, okay, es macht Spaß oder so, oder ich lerne da was draus. Es ist für mich auch weniger Lernen, sondern einfach wirklich halt wie Kommunikation mit meinem Mann, wie das Zusammensein mit meinem Mann. Genauso wichtig ist mir, oder sogar noch wichtiger, ne, ist das natürlich meine Beziehung zu Gott und das Lesen in seinem Wort, weil dadurch spricht er zu mir.
Bereitest du dich darauf vor, auf so eine Begegnung, oder setzt du dich einfach hin und liest die Bibel? Und
ja, das ist unterschiedlich, genau. Manchmal lese ich gar nicht, einfach weil ich sage, einfach Gott, ich habe gar keine, im Moment habe ich einfach gar keine Lust dazu halt und möchte einfach nur, ja, hören, was du mir so im Inneren auch sagst oder so, weil steht ja auch geschrieben halt, ich wohne in dir. Dann, wenn du in mir wohnst, dann möchte ich gerne, dass wir uns jetzt halt begegnen. Ne? Ja. Genau. Aber es ist schon so, dass die Bibel für mich jeden Tag auf jeden Fall dazugehört, genauso wie mein Gespräch mit meinem Mann auch. Ne? Genauso ist mir auch die Bibel genauso vertraut und auch genauso wichtig.
Ist Gott dir schon in solchen dunklen Momenten begegnet, als ob ein Licht in die Dunkelheit kommt?
Also ich habe das ganz so richtig halt ganz plastisch deutlich erlebt, einfach wie Gott die Finsternis vertreibt, so, ne? Und nach einer Nacht voller Schmerzen und Ängste und wirklich auch Zweifel und so weiter, dass das Morgengrauen kommt und ich wirklich das Gefühl hatte, dass Gott sagt mir so, und jetzt wird's Licht. Und wirklich so ich setze mich ganz früh morgens hin, so vor mein Fenster. Also ich habe einen ganz, ganz besonderen Platz halt, wo ich jeden Morgen sitze. Und ja, wo die dunklen Wolken verziehen und da kommt das Licht und wo Gott mir sagt, ich bin da. Und ja, das ist schon wirklich, das ist eine ganz besondere Begegnung. Es ist einfach, glaube ich, auch nicht, dass es eingebildet ist oder so, sondern wirklich, es ist eine, ganz deutliche Begegnung, wo ich zur Ruhe finde, trotz Schmerzen einfach Frieden habe und ja, er ist da.
Hast du Angst vor der Zukunft?
Ich habe schon manchmal Angst, weil meine Knochen sehr halt porös sind, ne? Und klar, durch die ganzen Knochenbrüche, also ich hatte so viele Rippenbrüche auch und so, habe ich da schon Angst, was passiert, wenn ich wirklich mal richtig einen heftigsten Bruch bekomme oder so, wie geht es dann weiter? Aber da kehre ich immer wieder zurück zu der Zusage von Gott, dass er da ist und dass er mich durchträgt.
Es gibt ja außer Rippen Knochen auch noch andere. Mhm. Und vermutlich sind nicht nur die Rippenknochen porös, mhm, sondern mhm, alle.
Genau. Mhm. Also eigentlich meine ganzen Gelenke sind alle, also Arthrose, das heißt halt, die sind alle halt verändert auch. Und mal jetzt sogar vor 5 Jahren sagte mein Orthopäde halt, ich müsste meine Kniegelenke halt austauschen. aber ich laufe. Das Einzige, was ich nicht kann, was ich gerne hätte, wäre Schlittschuhlaufen. Ich habe früher sehr viel Eiskunstlaufen gemacht. Das kann ich nicht, aber dann darauf kann ich verzichten. Ich denke mir, das ist okay.
Und wenn du Berichte hörst von Wunderheilungen, denkst du dann auch manchmal, und ich?
Also es gibt Situationen, klar, dann, wenn es mir schlecht geht, ne, bin ich anfällig natürlich für sowas. Ne? Dann ist es schon so, halt, ne, dass ich sage, boah, das ist echt gemein. Andererseits, es hört sich total paradox an, aber ich könnte nicht sagen, dass ich gesund sein möchte. Das hört sich blöd an, ne? Weil ich durch meinen schwachen Körper, sagen wir so, ne, mit Gott so viele Sachen, so viele Dinge erlebe, ne, mein Leben so durch Gott bereichert ist.
Also dieses Suchen nach materiellen Bereichern oder nach Geschenken, das ist ja nur ein Teil.
Genau.
Aber wenn der Papa da ist.
Ganz genau, das ist seine Nähe einfach, ne, seine Nähe. Ja. Und aber er beschenkt mich auch natürlich auch mit tollen Erlebnissen, wie zum Beispiel auf dem Bergwandern, ne? Mhm. Das ist für jemanden halt, der gesund ist, ist das vielleicht eine Kleinigkeit. Aber ich erlebe das nochmal viel intensiver. Oder wenn wir sind ja ein paar Mal durch Irland gewandert. Es ist für mich ein absolut so ein großes Ereignis, ein Wunder, den ganzen Tag zu gehen. Und ich denke mal, wow, die Füße bewegen sich, meine Knie bewegen sich, es funktioniert. Ich komme auf den Berg hoch oder ich schaffe das halt, bis zur nächsten Unterkunft zu wandern. Und da erlebe ich einfach Gott so intensiv, wo er mir sagt, hey, mal, guck mal, er legt mir die Welt zu Füßen. Ja. Und ich sehe die vielleicht intensiver, als jemand gesund ist. Und da denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt super gesund wäre, dass ich viele Dinge gar nicht so sehen würde. Oder teilweise, wenn es wirklich mir ganz schlecht geht oder so, dann sitze ich ja teilweise den ganzen Tag. Also es gibt ja teilweise Tage, als ich versuche dann abends vormittags zu arbeiten, ab Nachmittag geht dann oft nichts mehr, dann sitze ich auf dem Sofa und ja, schau nach draußen.
Ganz herzlichen Dank, Rita, für die Einblicke in deine Beziehung mit Gott. Meine 4 Schlussfragen.
Ja.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
Genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also die Bibel, das ist für mich das absolut allerwichtigste Buch, aber ich lese sonst auch wahnsinnig viel und gerne.
Ja.
Und eben, ich habe vor einiger Zeit, als ich im Allgäu war, die Krimiserie von dem Kluftinger, ich weiß nicht, ob jemand den Kluftinger kennt, das sind so, weiß nicht, 7 oder 8 Bücher und die liebe ich.
Zum Beispiel das?
Genau, Klüpfel und Coburg, genau. Obwohl den Funkenmord, der
das ganz neuer
Fall, nein.
Ja, guck mal, 2020.
Wow.
Du, das musst du gleich bestellen.
Ja, genau.
29. September. Also
okay, muss ich noch warten. Ja. Genau, die liebe ich, die Bücher.
Gut. Mhm. 2. Frage. Zu was kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Ich kann überhaupt sehr leicht wieder Nein sagen. Das habe ich eine lange Zeit habe ich das nicht gemacht, weil ich also mein Leitspruch war früher immer: Ich schaffe das schon. Ich krieg das hin, egal was. Da könnte die Welt hier untergehen. Ich sagte immer: Ich krieg das hin. Ich mache das. Und das mache ich nicht mehr. Ich sage oft Nein, weil ich einfach halt meine Grenzen kenne und ich möchte nicht mehr an die Grenze gehen.
Ruhst du in dir selbst?
Nicht immer. Leider nicht.
3. Frage. welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
Also auf jeden Fall die Zeit morgens früh. Also wir stehen, also mein Mann steht ein bisschen früher auf. Ich stehe meistens so gegen 7, 6, 7, je nachdem, auf. Und dann habe ich 2 Stunden, wo ich nichts tue. Also ich habe dann wie Frühstücke, aber das geht meistens relativ schnell, Kaffee. Und dann setze ich mich vor mein Fenster. Und das ist meistens so circa bis 8:30, 9:00. Ist das die Zeit, wo ich an kein Telefon gehe und versuche wirklich nur zu ruhen und für Gott da zu sein. Das ist eigentlich meine beste Zeit.
Was passiert da?
Ich ruhe.
Ja, okay. Ich ruhe.
Mehr nicht.
Ja, ja. Aber für Gott da zu sein und ruhen, das heißt, gibt es irgendwie, machst du Räucherstäbchen, Kerze, irgendwas?
Ach so, oder? Das meinst du. Nee, also es ist wirklich so, dass ich einfach nur ruhe, erstmal wirklich nach draußen schaue, versuche halt, ja, Gott zu begegnen. Es klappt nicht immer natürlich, weil das einfach auch viele Dinge halt dann durch den Kopf rauschen und so. Versuche mit ihm zu reden oder in der Bibel zu lesen, aber manchmal auch gar nichts. Einfach nur sitzen und ja, darauf warten, dass, ja, dass Gott vielleicht zu mir spricht. Oder ich stelle mir das manchmal auch so vor, er sitzt neben mir und wir schweigen beide, gucken raus. Mir nicht.
In den Nebel.
Ja, wir haben meistens eine gute Aussicht von unserem Fenster aus.
Letzte Frage. Genau. Plakatfrage. Was kommt drauf, Rita?
Genau, das, was ich nächtelang oft bete, halt, ich kann nicht, Jesus kann.
Hinterlass der Rita doch einen dicken, fetten Daumen. Ich hoffe, es ging euch beim Gespräch genauso wie mir. Ich war so berührt, wie sie mit ihrem Leid umgeht und welche positive Ausstrahlung diese Frau hat. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann meldet euch info@superfromm.tv. Bis dahin, nächste Woche kommt der nächste Film. Bleibt super fromm und macht's gut. Tschüss.